Guten Morgen. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Gottesdienst an diesem noch etwas trüben Sonntag, aber das soll sich im Laufe des Tages ändern. Der Gottesdienst heute ist überschrieben mit dem Thema Ein mutiges Gebet. Predigen wird heute Dr. Stefan Thiemert. Er ist Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Schwerte. Wir haben einen Kanzeltausch. Rolf Zurrus wird heute in Schwerte predigen. Aber ihr werdet ihn gleich noch ein bisschen kennenlernen. Wir machen noch so ein kleines, spontanes Interview. Da freut er sich schon drauf. Und genau. Ich möchte zum Beginn des Gottesdienstes zwei Verse aus der Losung für heute vorlesen. Und zwar der Wochenspruch. Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Dem Gott sei Ehre. Und das wollen wir hier tun in diesem Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ja eine Möglichkeit, Gott die Ehre zu geben. Es geht weniger um uns, sondern wir wollen Gott feiern und Gott loben und ihn anbeten. Für heute aus 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ich möchte zu Beginn mit uns beten und bitte euch aufzustehen. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können, Herr, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir dich anbeten können, dass wir dich loben können. Ich danke dir, dass wir wissen können, dass du da bist, dass du hier unter uns bist, dass du bei jedem Einzelnen bist. Und dass du diesen Gottesdienst segnen möchtest. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Arne Völkel predigt gleich in Holzwickede, aber vorher hat er noch eine wichtige Nachricht, die er uns mitteilen möchte.
Liebe Gemeinde, der ein und andere und die ein und andere werden Erika Jung kennen. Erika Jung ist 63 Jahre alt geworden, hat im September ihren 63. Geburtstag gefeiert und ist vergangene Woche überraschend verstorben. Erika Jung gehörte unserer Gemeinde seit vielen Jahrzehnten an, ist als junge Frau nach Dortmund gekommen, um hier ihre berufliche Tätigkeit als Grundschullehrerin aufzunehmen. Sie hat dann in unserer Gemeinde lange Zeit intensiv mitgewirkt, sich eingebracht mit ihren Gaben, war auch eine gute Zeit tätig in unserem Diakonenkreis und hat sich vor allem in den praktischen Belangen der Gemeinde außerordentlich bewährt. Ihr Leben brachte es aber auch mit sich, dass sich die ein und andere Eintrübung ergab, und das führte dazu, dass Erika sich seit längerem aus der Gemeinde zurückgezogen hatte. Einzelne Gemeindeglieder hatten immer wieder mit ihr Kontakt, auch intensiven Kontakt. Und es ist schön, dass es diese Nähe gab. Erika hat dann eine Herz-OP ganz plötzlich bekommen müssen. Man hat ein Aneurysma bei einer Routineuntersuchung festgestellt und zugleich dann bei der OP auch eine neue Herzklappe implantiert. Sie war auf dem Weg der Besserung, sollte ins Krankenhaus verlegt worden, konnte schon wieder aufstehen, Zeitung lesen. Sie ist dann auch aufgestanden und in ihrem Krankenzimmer gestürzt. Und die Todesursache ist nicht ganz klar, aber eine Obduktion wird nicht durchgeführt. Auf jeden Fall ist Erika dann verstorben. Trauerfeier werde ich halten, und zwar in Steffenberg, das ist ihr Geburtsort in Hessen, und zwar am Freitag, dem 9.11. um 14 Uhr. Wir werden über den Alleverteiler dazu auch noch nähere Informationen versenden. Ich lese das Bibelwort aus Psalm 23, Vers 4, was auch Grundlage der Traueransprache sein wird. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Erika ist manche Tage in finsterem Tal gewandert. Und oftmals allein. Doch du bist bei mir. Und dein Trost hat mich erreicht. Ich hatte sie Tage vor ihrem Tod noch besucht und ich freue mich sehr darüber, dass sie Christus als ihren Herrn in aller Schwierigkeit und Dürre des Lebens behalten hat und insofern zuversichtlich in die OP ging und wir sie jetzt bei Gott wissen dürfen. Ich bitte die Gemeinde zum Gebet aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Leben der Erika. Und wir sind bestürzt über ihren plötzlichen und frühen Tod. Wir danken dir aber, dass du der bist, der ihr begegnet ist in ihrem Leben und dass du mit ihr Täler durchwandert hast und sie auch wieder zum Licht emporführtest. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Botschaft der Auferstehung von den Toten, die du uns erwirkt hast durch dein Sterben am Kreuz. Du bist der Erstling derer, die ewig leben. Danke, dass Erika daran teilhaben darf. Wir bitten dich für ihre Familie um deinen Trost und wir bitten dich auch für unsere Geschwister hier in der Gemeinde, die ganz besonders jetzt daran leiden und auch geschockt sind, dass du ihnen der Tröster und Heiland wirst. Amen.
Wir singen nun ein gemeinsames Lied. Das Lied heißt Allmorgen ist ganz frisch und neu. Jetzt könnte man sagen, das passt vielleicht jetzt nicht so wirklich zu dieser Nachricht von eben. Aber da kommt auch die ewige Treue Gottes zum Ausdruck in diesem Lied. Und die ist unabhängig vom Tod oder von unserem irdischen Leben. Wir singen gemeinsam Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wer schon in den Gottesdienstzettel geguckt hat, hat gesehen, da steht Predigttext 1. Mose und ab Vers 9 steht eine Personenbezeichnung und zwar lernen wir hier einen Herrn Jabes kennen. Und der sich so ein bisschen auskennt, der hat vielleicht festgestellt, dass diese Überschrift 1. Mose 39 nicht ganz korrekt ist. Das müsste sein 1. Chroniker 4, 9 bis 10. Das jetzt nur so zu, damit ihr euch da irgendwie einsortieren könnt. Also der Text, der abgedruckt ist, das ist der richtige Text. Ja, und bei Jabes, muss ich sagen, da kramte ich so ein bisschen in meiner christlichen Sozialisation und da fiel mir dieses Buch ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Gebet des Jabes, knappe 20 Jahre alt und ein Millionen-Bestseller 10 Millionen Ausgaben wurden davon verkauft. Natürlich ein amerikanisches Buch, aber auch sehr erfolgreich in Deutschland. Ja, und um den Jabez soll es hier auch gehen. Nicht um das Buch, aber um den Jabez. Interessant auch nochmal so ein kleiner Schmankerl. Ich habe da noch so einen Zeitungsartikel aus einer evangelikalen Zeitschrift. Da stand dann, das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber ich glaube, damit wirst du in der Predigt dann umgehen können. Das Gebet des Jabez. Wohlstandsevangelium oder steile Segenskurve nach oben. Und jetzt darfst du gerne mal nach vorne kommen. Jetzt lernen wir dich noch ein bisschen kennen, Stefan.
So viel zur Spontanität, ja.
Du hast gleich 25 Minuten Zeit, wo du dich intensivst mit diesem Punkt auseinandersetzen kannst. Okay. Aber vorher wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Ja, Dr. Stefan Thiemert. Und ich bin in meiner Naivität davon ausgegangen, habe ich gedacht, na, wieder mal ein echter Theologe, der also an der Universität auch Theologie studiert hat, seinen Doktorartig gemacht hat. Und dann habe ich gerade verstanden, Doktor der Informatik. Und das ist natürlich gleich meine erste Frage. Also wie wird man Doktor der Informatik und dann Pastor in Schwerte? Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
Okay, es gab vor meinem christlichen Leben auch noch ein anderes Leben. Ich habe Informatik studiert, also ich bin in Dessau und Sachsen-Anhalt zur Welt gekommen, dort auch aufgewachsen, in der Deutschen Demokratischen Republik teilweise auch. Habe dann Informatik studiert in Köthen, das liegt da in der Nähe, bin aber nach Darmstadt gekommen zur Diplomarbeit und dort bin ich dann zum Glauben gekommen. Währenddessen hat meine Promotion dann an Fahrt aufgenommen, aber trotz allem habe ich gemerkt, so irgendwas will Gott noch anders von mir haben. Und ich bin dann für ein halbes Jahr nach Ecuador gegangen. Ich habe draußen gesehen, die Esther Neufeld scheine, hat ja eine Verbindung zur Dortmunder Gemeinde. Mit der habe ich auch noch ein Vierteljahr zusammengearbeitet, bevor sie dann nach Deutschland gekommen ist. Und dort habe ich die Entscheidung getroffen, ich wechsle jetzt nochmal meinen Beruf. Und bin dann nach Eversbach gegangen, 5 Jahre Theologie studiert und ja, seit etwas mehr als 2 Jahren bin ich jetzt in Schwerte und in Hagen-Haspe mit jeweils einer halben Stelle.
Wie würdest du jetzt, ich meine, jetzt bist du 2 Jahre unterwegs, das ist noch nicht allzu lange, wie würdest du das rückwirkend beurteilen? War das der richtige Weg? War das eine große Herausforderung? Ist das jetzt komplett anders oder war das genau der Weg, wo du sagst, das ist der, den Gott mich geführt hat und ist alles gut?
Ich fühle schon, dass Gott mich geführt hat. Eine Herausforderung ist es immer. Also der Pastorendienst ist eine herausfordernde Arbeit, aber auch eine schöne. Und ja, ich fühle mich da von Gott sehr geführt.
Dann habe ich noch eine zweite und die hat natürlich was hier mit diesem Thema zu tun, ohne dass du jetzt die Predigt vorwegnimmst. Aber was ist der Grund oder was hat dich daran fasziniert an dem Menschen Jabez? Warum predigst du über diese Stelle hier heute? Ja. Oder willst du uns besonders was sagen vielleicht?
Könnt ihr letztendlich bin ich da über eine Bibelarbeit von Hans-Peter Reuer gestoßen, der vor 5 Jahren gestorben ist und diese Bibelarbeit hatte ich durchgelesen und der hat mich sehr ermutigt, nochmal über mein Gottesbild nachzudenken. Also wir hatten gerade eine Gebetsgemeinschaft oben im Pastorenbüro, wo Arne Völker dann auch gesagt hatte, Gebet würde keinen Sinn machen, wenn es kein Gegenüber geben würde, der darauf antwortet. Und wir leben ja auch in einer Spannung zwischen Gebetserhörung und halt Nicht-Gebetserhörung. Aber nichtsdestotrotz hat es mich ermutigt, nochmal drüber nachzudenken, wer überhaupt dieser Gegenüber ist.
Du kommst jetzt gerade von der Pastorentagung. Die Pastorentagung hat jetzt diese Woche in Langeoog stattgefunden. Da treffen sich die Pastoren der Freien Evangelischen Gemeinden. Rolf Zurros war auch da und meistens ist dann eben im Anschluss dieser Kanzeltausch, weil die Pastoren eben eine Woche unterwegs sind. Ich werde das Rolf Zurros auch fragen, aber was hat dich an der Pastorentagung besonders, ich sag mal, gefesselt oder was war für dich ein bleibender Eindruck?
Von den Vorträgen sicherlich von Stefan Holthaus. Er ist Professor an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Er hat die Eingangsreferate gehalten und er hat uns mit hineingenommen in Trends der Gesellschaft. Also wie verändert sich das Denken in der Bevölkerung? Gerade Stichwort Millennials. Es ist eine ganz andere Zugangsweise mittlerweile, die wir auch dann in den Gottesdiensten sehen und die wir halt auch beispielsweise als Prediger berücksichtigen müssen irgendwie, damit das Wort Gottes halt auch bei den Menschen ankommt, okay, in ihrem Denken.
Gut, danke schön. Erstmal gerne. Hier. Soweit. Ja, machen wir weiter mit einigen Informationen. Claudia Rolfing war in Mali. Claudia Rohlfing arbeitet ja beim Bund und ist da zuständig für die Kinderarbeit und ist in Mali gewesen. Sie ist auch gesund wieder zurückgekommen und ist sehr dankbar für diese Zeit, die sie erlebt hat. Und sie hat mich gebeten, das der Gemeinde auch mitzuteilen, weil viele für sie gebetet haben. Und ich möchte kurz einen Absatz aus ihrer Mail vorlesen. Vielen Dank an alle, die während meiner Reise in Mali für mich gebetet haben. Es war eine sehr intensive Zeit in der malischen Kultur, viele bewegende Momente und Begegnungen, Gottes Begleitung und Bewahrung auf allen Wegen. Es war ein besonderer Moment für mich, als ich das Gelände unserer Insini-Schule, da haben wir auch für gesammelt, also die Kinder im Kindergottesdienst haben da so verschiedene Projekte gemacht, als ich das Gelände unserer Insini-Schule in Bamako betreten habe, zu sehen, wie der Schulalltag dort läuft, den Kindern und Lehrern zu begegnen. Ja, Claudia ist erst am 18. wieder im Gottesdienst, weil sie jetzt auch berufsbedingt wieder verschiedene Seminare gibt. Sabine, wenn du Lust hast, gerne komm doch zu mir. Auf dem Weg nimmst du dir einfach mal das Mikro mit. Die weiteren Informationen findet ihr auf diesem Gottesdienstzettel. Ich möchte noch kurz hinweisen. Rolf Zurus ist jetzt ab kommender Woche im Urlaub. Heute Nachmittag findet der Leithaus-Gottesdienst statt um 16.30 Uhr. Und am 6., also am Dienstag, haben wir Gemeinde im Gespräch, quasi die Fortsetzung unseres Themas Sexualethik. Auch da herzliche Einladung dazu. Und am 18. November als Perspektive ein gemeinsames Mittagessen nach dem Gottesdienst. So, Sabine, jetzt darfst du.
Dankeschön, Olaf. Ja, jetzt wird es konkret. Wir haben eben schon viel über Gebet gehört. Und wir haben ja immer noch die Malessas in unserer Mitte. Anke ist im Moment gerade im Kindergottesdienst oben, so wie ich weiß. Und sie fahren am nächsten Wochenende nach Holland. Und da sind sie erstmal einmal in einer Gemeinde. Und dort erzählen sie von ihrer Arbeit als Missionare. Und dann sind sie eingeladen worden nach Cornerstone. Das ist eine Bibelschule in Holland. Und da ist es ja manchmal so, sie sind sich bewusst, dass gerade wenn sie dort sprechen, Gott ja das auch bewirken kann, dass sich die Bibelschüler auch, das ist so ein Mosaiksteinchen für die Mission, entscheiden, dass Gott da durch sie sprechen kann. Und darum bitte ich jetzt, dass wir als Gemeinde beten, dass sie dort wirklich so der Kanal sind und Gott sprechen kann. Ja. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass sich immer wieder Menschen aufmachen und dir als Missionare dienen wollen. Herr, es sind auch viele aus unserer Gemeinde im Kleinen, wo wir das gar nicht so sehen, die mit ihren Nachbarn sprechen oder mit ihren Familienangehörigen und vor allem für sie beten. Und dieses Mal wollen wir beten für die Malessas, die in der nächsten Woche zu dieser Gemeinde in Holland fahren, dass du dort durch sie sprechen kannst, Herr. Und auch in Cornerstone, die ist ja sehr missionarisch ausgerichtet, aber wenn du da nicht die Menschen ansprichst und die Schüler, dann ist alles umsonst. Und wir bitten dich, dass sie da ein Kanal sein dürfen für dich. Ja, und mir fällt gerade noch ein, hier in der Gemeinde ist ein Ehepaar, das sucht jetzt zum Ende des Monats eine Wohnung und da bitte ich dich auch, dass du da einfach eine Wohnung klar machst. Danke. Amen.
Amen. Dankeschön. Wir singen jetzt gleich ein weiteres Lied, Gott segne dich, das einen ganz direkten Bezug auch zur Predigt hat. Dabei sammeln wir die Kollekte ein und die Kollekte ist für unsere Missionspatenschaften bestimmt. Also neben Malessas haben wir Paschas und Esther Neufeld. Für die beiden ist die Kollekte bestimmt. Insofern schließt sich jetzt auch wieder der Kreis. Und es wäre schön, wenn ihr dazu aufstehen würdet. Wohl wissend, dass das dann mit dem Klingelbeutel nicht so einfach ist, aber ich fände es ganz schön, wenn wir zu dem Lied aufstehen würden. Danke.
Erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen, ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit im Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren, ich wünsch dir diesen Segen.
Ich hatte schon lange mal den Wunsch oder die Idee, über einen Text zu predigen, der nicht so viel Beachtung bekommt. Jetzt habe ich natürlich nicht gewusst vorher, dass das Gebet des Jabes mal vor mehreren Jahrzehnten so dermaßen eine Beachtung gefunden hat. Ich habe ihn jedenfalls nicht beachtet, weil dieser Text steht in der ersten Chronik. Und ja, die ersten Chroniken, die ersten Kapitel von der ersten Chronik, Das sind eigentlich so Kapitel, die ich persönlich öfters mal überlesen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da täglich in der Bibel drüber lese. Wenn man sich so die ersten Kapitel anschaut, da wird man ja förmlich erschlagen von solch einer Ansammlung von Namen. So geht es mir zumindest. Was soll ich damit anfangen? Aber es lohnt sich, diese Texte auch genauer zu lesen. Und ein kleiner Schatz, den man dort entdeckt, ist wie gesagt dieses Gebet des Jabes. Und ich lese uns den Text vor. Ihr könnt ihn auf den Flyern oder auf den Infozettel mitlesen. 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10. Und Jabes war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabes gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabes hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Ganz ehrlich, über diesen Jabes wissen wir eigentlich nicht viel, außer seinem Namen. Seine Mutter sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren und diesen Namen hat er jetzt bis zum Ende. Na toll. Wir wissen aber, dass dieser Mann mit diesem schmerzvollen Namen, also in diesem Namen Jabes steckt ja auch der Schmerz buchstäblich drin, dass dieser Mann mit dem schmerzvollen Namen angesehener wurde als seine Brüder. Und wir lesen von dem Gebet, was Gott auch erhört hat. Und ich möchte euch mit euch diese 5 Wünsche, die Jabes in dieses Gebet hineinlegt, mal miteinander durchgehen und anschauen. Dass du mich doch segnen mögest, so spricht er am Anfang. Und das Gebet wirkt am Anfang auf mich persönlich doch erst einmal ziemlich egoistisch. Herr, segne mich. Wenn ich den Segen erbitte oder den Segen ausspreche über eine Gemeinde, zum Beispiel bei einer Kindersegnung oder beispielsweise bei der Aufnahme in die Gemeinde oder am Abschluss eines Gottesdienstes, dann ist es meistens für andere Menschen. Dann spreche ich den Segen den Menschen zu, aber irgendwie selten für mich selbst. Gesegnet zu sein, das bedeutet, sich bewusst zu sein, dass man Gutes empfangen hat. Wir bekommen gute Worte zugesprochen, die uns segnen. Manche Dinge, die erfahren wir sofort als Segen. Manch einer zum Beispiel bekommt einen Geldsegen. Ich habe gerade meine Betriebskostenabrechnung bekommen, war ein kleiner Geldsegen. Ein anderer ist beispielsweise durch Gesundheit gesegnet. Andere wiederum durch einen liebevollen Ehepartner oder eine Schar von Nachkommen. Und wir dürfen selbst für den Segen Gottes bitten. Einer, der diesen Wunsch an Gott hatte, der hat das richtig körperlich auch zum Ausdruck gebracht. Ich denke da nämlich an Jakob. Jakob, der am Jabok mit einer Person ringt, mitten in der Nacht, eine ganze Nacht hindurch. Manche sagen, es sei Gott selbst gewesen. Jedenfalls, er ringt mit dieser Person und als der Morgen anbricht, will der andere, dass Jakob ihn loslässt und Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also Jakob, der hat das am Jabok so richtig schön zum Ausdruck gebracht. Aber das Schöne ist, wenn wir gesegnet werden, wenn dieser Segen auf uns hinabregnet, es gab ja auch ein Lied ganz früher mal, Mercy is falling, also Herr, deine Gnade, sie fällt wie ein Regen, dann bleibt dieser Segen nicht nur bei uns. Dieser Segen, der wird auch an unsere Mitmenschen weitergegeben. Der Segen, der sprudelt förmlich über. Wenn wir vor uns erkennen, wo wir gesegnet worden sind, dann löst das Dankbarkeit aus. dann sind wir dankbar für das, was wir haben. Und ja, unsere Mitmenschen, die merken das hoffentlich auch. Und ganz ehrlich, in letzter Zeit sind mir auch Menschen begegnet, die nach meiner Vorstellung viel erleiden mussten, aber die mir trotzdem gesegneter erschienen, als ich mir selbst erschienen, als ich selbst für mich gespürt habe. Da habe ich gerade eine Frau vor Augen, die nach 60 Jahren Ehe ihren Mann begraben musste und die durch ihre Fastzeit, durch ihr Getröstetsein mir unglaublich imponiert hat. Also diese Frau erschien mir als gesegnet, trotz allem, dass sie gerade solch einen Verlust erlitten hatte. Wir haben ja auch gerade ein Lied von Martin Pepper gesungen, Gott segne dich. Und das ist mir persönlich sehr wichtig geworden. Zunächst erst einmal habe ich dieses Lied kennengelernt auf einer Gemeindefreizeit, wo wir dieses Lied gesungen haben. Und die Zeit dort war sehr herausfordernd. Es sind viele Tränen geflossen. Und dann wurde es zu meiner Verabschiedung aus dem Praktikum zugesungen. Das habe ich mir gewünscht, war mir wichtig. Und dieser Praktikumsabschied war ja natürlich auch ein schöner Tag. Ich durfte sehen, wie viele Leute ich kennenlernen durfte, wo ich vielleicht auch ein Segen sein durfte für andere Menschen. Und der nächste Tag war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Aber gerade in diese Situation hinein ist mir dieses Lied von Martin Pepper, Gott segne dich, ganz deutlich bewusst geworden. Und mir ist es nochmal zugesungen worden. Und im Nachhinein weiß ich, Gott hat mich gesegnet. Er hat mich hindurchgetragen durch diese schwere Zeit, durch dieses dunkle Tal, von dem wir gerade auch gehört haben. Gottes Stecken und sein Stab waren mit mir. Ich habe Gutes empfangen, weil er mir Gutes getan hat. Ich weiß, Gott hat mir geholfen, einen Schmerz zu ertragen und hat mir dadurch geholfen. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass dieses Lied bei meiner Einführung, bei meiner Ordination gesungen wird. Jabes, der wurde gesegnet, trotz seines unheilvollen Namens, trotz dieses schmerzvollen Namens. Und er wurde angesehener als seine Brüder. Und jetzt eine Frage an dich. Und die Frage wird noch die ganze Zeit hier an der Leinwand zu sehen sein. Womit wurdest du konkret gesegnet? Da dürft ihr auch drüber nachdenken und ja, vielleicht euch nachher nach dem Gottesdienst zu Hause nochmal hinsetzen. Ihr habt ja diese Frage auch auf den Handouts. Denkt mal drüber nach, wofür wurdet ihr konkret gesegnet? Wodurch hat Gott euch oder womit hat Gott euch Gutes getan? Wofür könnt ihr dankbar sein? Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Und auch dieser Wunsch erscheint mir auf den ersten Blick sehr egoistisch. Und vielleicht ist das auch die Kritik dieser evangelikalen Zeitschrift Wohlstandsevangelium. Erweitere mein Gebiet her. Wir kennen den Grund dieses Gebetes nicht. Wir kennen den Hintergrund dieses Wunsches nicht. Aber wir wissen durch den Bibeltext, dass Gott auch diesen Wunsch erfüllt hat. Irgendwie. Wie auch immer er ausgesehen hat. Aber das hat mich herausgefordert, mal drüber nachzudenken, wofür dürfen wir denn eigentlich beten? Wofür können wir denn eigentlich beten? Dürfen wir beispielsweise dafür beten, dass wir mehr Geld bekommen in unserer Gemeinde, sodass wir mehr in Menschen investieren können, sodass wir mehr in Projekte investieren können, die Menschen zugutekommen und wo sie die gute Nachricht von Jesus Christus hören? Gerade die beiden Gemeinden, die ich als Pastor betreue, die wünschen sich halt schon ein bisschen mehr Geld, weil sie können sich ja auch bloß einen halben Pastor leisten. Jeweils. In Haspe sagen sie immer, wir müssen den Pastor mit den Schwertern teilen. Doppeldeutig, ne? Aber dürfen wir dafür beten, dass Gott uns die finanziellen Mittel gibt? Beispielsweise, ihr sammelt ja für eine Heizung. Gut, dass es trotzdem warm ist heute Morgen. Dürfen wir für mehr Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen beten? Ich weiß nicht, wie die Situation hier in Dortmund ist, aber in Schwerte und in Haspe haben wir an vielen Stellen Mitarbeitermangel. Und ich glaube, es gibt keine einzige Gemeinde, die sagt, ach, wir haben genug Mitarbeiter, wir brauchen keine mehr. Ist mir bisher noch nie in den Sinn gekommen. Dürfen wir beispielsweise für mehr Familien beten, die das Gemeindeleben zukünftig bereichern? Warum denn nicht? Denn das Schöne ist, wenn das Gebiet einer Gemeinde erweitert wird, dann werden auch mehr Menschen erreicht. Dann werden mehr Menschen erreicht und werden zum Glauben für Jesus Christus eingeladen. Und das hat Auswirkungen auf die Umgebung. Das hat Auswirkungen auf die Mitmenschen. Also von daher, lasst uns dafür beten, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass mehr Menschen in dieser Stadt von Jesus Christus hören und dass Gott uns das gibt, was wir dazu benötigen. Lasst uns dafür beten, dass sein Reich größer wird. Und lasst uns auch dafür beten, dass er uns vielleicht auch verändert. Dass er uns dazu verändert, dass es auch klappt. Manchmal stehen wir auch uns selbst im Weg. Und das ist ein mutiges Gebet. Weil wenn Gott mich verändern soll, hui, will ich das? Lasst uns Segen und für Segen beten für diese Stadt. Lasst uns für mehr Möglichkeiten beten, als wir gerade bei uns sehen. Lasst uns mehr von Gott erwarten, denn Gott kann alles. Also können wir auch alles von ihm erwarten. Und das ist es ja, worüber ich nachdenken möchte, dieses Gegenüber. Zu wem rede ich denn das? Zu dem allmächtigen Gott, der alles gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, dass er uns alles geben wird. Manche Wünsche sind vielleicht zu stark unsere eigenen Wünsche oder vielleicht gerade in der Situation nicht dran. Wissen wir nicht. Manchmal erfahren wir es hinterher, aber es ist manchmal auch frustrierend, wenn Gebete nicht erhört werden. Aber Gott wird uns das auch rechtzeitig zeigen durch seinen Heiligen Geist. Wie gesagt, ich möchte auf die Grundhaltung hinweisen. Lasst uns Gott zutrauen, dass er alles kann. Ich muss mich da selbst an die eigene Nase fassen. Ich kann Gott sagen, ich kann nicht viel, ich habe begrenzte Möglichkeiten. Und wir sind hier eine begrenzte Anzahl von Menschen, auch mit begrenzten Möglichkeiten. Aber Gott kann auch mit wenigen Leuten etwas anfangen. Ihr seid ja hier schon ganz schön viele sogar. Das freut mich. Aber schaut mal in der Geschichte, was Gott mit einem kleinen Haufen anfangen konnte. Schaut euch mal an, die ersten Jünger, 12 Leute. Gut, am Ende waren es nur noch 11 Leute. Aber mit denen konnte Gott etwas anfangen. Die waren jetzt nicht unglaublich begabt. Gott kann Menschen verändern. Und das durfte ich auch erleben, als ich zum Glauben gekommen bin. Meine damalige Freundin, die hatte was dagegen. Die konnte nichts mit dem christlichen Glauben anfangen. Ich habe irgendwie Gott nicht zugetraut, dass er diese Freundin verändern könnte. Aber ich habe zusammen mit einem Freund dafür gebetet, trotz meines Unglaubens. Und ich durfte erleben, Gott hat sie verändert. Ist eine begeisterte Nachfolgerin Jesu Christi geworden. Und ja, das Entscheidende ist halt in dieser Situation nicht mein Glaube gewesen. Der war noch kleiner als ein Senfkorn. Weil mit einem Senfkorn, wenn der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, hat ja Jesus mal selber gesagt, könnten wir Berge versetzen. Aber so einen großen Glauben hatte ich damals noch gar nicht. Habe ich auch heute manchmal nicht. Aber wir können zu Gott rufen, hilf uns in unserem Unglauben. Es liegt nicht an unserem starken Glauben oder unserem schwachen Glauben, dass Gott Gebete erhört. Es liegt daran, an wen wir uns hängen. An diesen allmächtigen Gott, dass wir uns an ihn wenden und ihm unsere Wünsche auch äußern und ihm sagen, hey, wir können die Leute nicht verändern, tu du es. Und deswegen, wir können auch für größere Dinge beten. Denn Gott handelt. Ich möchte jedenfalls diese Erwartungshaltung immer wieder einnehmen. Und deswegen eine zweite Frage für euch, die ihr dann auch wieder an der Leinwand verfolgen könnt. Wofür möchtest du gerade beten? Und das könnt ihr nachher auch in einer Gebetsgemeinschaft dann machen. Gott das entgegenbringen, diese Wünsche. Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, wird es schwierig. Gottes Hand sei mit uns. Wenn Gottes Hand mit uns ist, dann heißt das ja, dass er am Handeln ist. Dass er am Handeln sein muss und nicht ich. Und das ist für mich eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch in ein Flugzeug setzt. Dann sind wir bloß noch Passagiere. Die Türen werden geschlossen, wir müssen uns anschnallen und dann war es das. Ich bin Passagier, ich kann nichts mehr machen. Im Auto, wenn ich der Beifahrer beispielsweise bin, da kann ich noch den Autofahrer anschreien. Da kann ich ihm ins Lenkrad oder in die Handbremse greifen, sollte man nicht machen. Im Flugzeug ist das seit etlichen Jahren aus guten Gründen nicht mehr möglich. Und genauso ist es für uns, wenn wir Gott wirklich die Kontrolle überlassen. Dann schickt er uns manchmal an Orte, wo wir vielleicht gar nicht mehr hin wollten. Ist mir öfters schon so passiert. Das war bei meinen Praktikumsgemeinden so. Ich wollte jetzt nicht irgendwie ins Osnabrücker Land oder so. Aber es war eine schöne Zeit. Ich habe immer noch sehr gute Kontakte zu den Leuten. Und ganz ehrlich, am Anfang meines Bewerbungsprozesses, bei dem mir beide Gemeinden vorgeschlagen worden sind, war das genauso. Aber ich merke trotzdem, Gott segnet mich und ich darf ein Segen sein. Also ich habe mich auf diese Herausforderung eingelassen. Er hat die Kontrolle oder sollte es zumindest haben. Im Psalm 37 heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das ist ja auch ein Lied von Paul Gerhardt gewesen. Gott soll derjenige sein, der das Heft in der Hand hält. Und das merke ich gerade, wenn ich mit meinen Kräften am Ende bin. 2005 war das beispielsweise so ein Fall, wo ich mich total überarbeitet hatte. Ich hatte einen Vollzeitberuf, ich habe in der Gemeinde gearbeitet, ich habe in der Studentenmission gearbeitet. Ich war erschöpft. Und ich habe Gott gefragt, was das Ganze soll, habe auch mit einem Freund darüber geredet und der hat zu mir gesagt, na endlich, da kann Gott endlich mal ran. Da kann Gott endlich was tun, weil ich war mit meinen Kräften am Ende, Gott konnte was tun. Auch wenn wir uns vielleicht in der aktuellen Situation klein fühlen sollten, klein wie ein Wurm, so wurde beispielsweise Israel genannt, als Jesaja zu ihm sprach oder Gott durch Jesaja. In Jesaja 41, Vers 14 heißt es, fürchte dich nicht, du Würmlein Israel. Nee, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Also gerade in den Situationen, wo wir uns klein fühlen mögen, da merken wir die starke Hand Gottes, wie er uns helfen kann. Genau dort erweist sich Gott als mächtig, wo unsere Kraft am Ende ist. Die starke Hand Gottes bedeutet aber auch, ihm die Führung zu überlassen. Ihm auch die Möglichkeit zu geben, mich zu korrigieren. Und das bedeutet auch, auf ihn zu hören. Auf ihn zu hören und mich von ihm abhängig zu machen. Und das ist schwierig, wo ich doch mein eigener Herr sein möchte. Aber Gott nutzt auch meine begrenzten Möglichkeiten und er vervielfältigt sie. Vor der Speisung der 4000 möchte ich bloß mal daran erinnern, da hatten die Jünger jetzt auch nicht gerade viel dabei. Aber er hat das genommen, was die Jünger hatten, und er hat es vermehrt. Weil das nach menschlichem Ermessen niemals gereicht hätte. Ich möchte dich also ermutigen, Ich möchte euch ermutigen, macht euch abhängig von diesem großen Gott, von diesem allmächtigen Gott. Stellt euch ihm zur Verfügung mit dem vielen oder mit dem wenigen, was ihr gerade habt. Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest. Wenn sich eine Gemeinde auf den Weg macht, wenn sich Menschen auf den Weg machen, um die Nachbarn und Freunde mit der guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen, dann ist mit Widerstand zu rechnen. In persönlichen Gesprächen, da bekomme ich das mittlerweile nicht mehr so mit, weil mein Berufswechsel, der sorgt für Gesprächsstoff genug. Die Leute sind eher interessiert als abweisend. Aber in der Vergangenheit, da ist es mir schon ab und zu mal passiert. Auf der Arbeit, da wurde ich mal von einem Kollegen muslimischen Glaubens ziemlich vorgeführt vor den anderen. In meiner Familie, da bin ich auf Unverständnis gestoßen für meinen Berufungswechsel. Aber was passiert denn, wenn eine Gemeinde sich beispielsweise auf den Weg macht? Wenn sie mal so richtig was auf die Beine stellen möchte, etwas Missionarisches. Was ist, wenn wir den Glauben vor andere Menschen bezeugen wollen? Da merken wir plötzlich, da rappelt es. Da fängt es an zu rappeln. Missverständnisse treten zutage. Es herrscht Verwirrung an manchen Stellen. Und ich habe das in meinen 2 Jahren jetzt schon öfters erlebt. Beispielsweise Taufgottesdienste. Die Vorbereitung von Taufgottesdiensten ist für mich eine ziemliche Herausforderung, weil zumindest in den beiden, die wir in Schwert und Haspe hatten, hatte ich das Gefühl, dass einige Dinge im Hintergrund schiefgelaufen sind. Da haben Leute von einer Bemerkung von anderen in den falschen Hals bekommen, die haben sich missverstanden, einige Täuflinge gerieten auch unter Beschuss. Und wenn man bedenkt, was da abgelaufen ist im Hintergrund, was da an einem geistlichen Kampf auch gelaufen ist, dann ist es kein Wunder, weil wir haben unseren Glauben zu Jesus Christus bezeugt, gerade die Täuflinge. Und das vor einer Menge Leuten und auch vor einigen Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kannten. Wenn wir uns auf den Weg machen, um anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen, von unserem Glauben zu erzählen, dann fängt der Feind an zu toben. Uns kann er nichts mehr antun. Das ist das Gute daran, weil wir gehören ihm ja schon. Aber er kann uns daran hindern, ein guter Zeuge für Jesus Christus zu sein. Jesus, der glaubte übrigens auch an eine Existenz des Satans, als an eine Existenz des Feindes, wie er es nannte. Im Johannesevangelium beispielsweise wird der Teufel 3-mal von Jesus Christus als den Feind, der Fürst dieser Welt bezeichnet. Wir müssen keine Angst davor haben, aber wir dürfen Gott auch darum bitten, dass er uns diese Anfechtung vom Leib hält. Insbesondere diese Missverständnisse, die man so überhaupt nicht gebrauchen kann. Dieses Tohu Wabohu, wie es so schön heißt. Und dass er uns das auch aufdeckt, insbesondere auch, wo wir unsere eigenen Pakete mit hineinbringen. Wo wir vielleicht auch die Ursache für Missverständnisse sind. Jesus ist Sieger. Das möchte ich uns vor Augen halten. Und jetzt noch ein letztes. Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Wir dürfen auch um Bewahrung, um Linderung von Schmerzen bitten. Manchmal wird das erfüllt, manchmal auch nicht. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns diese Krankheiten wegnimmt oder dass er sie zumindest lindert, die Schmerzen. Und eure Gemeindeleitung, die betet auch gerne für euch, so wie es in Jakobus 5 beschrieben ist. Aber ich möchte nicht bei diesem körperlichen Schmerz stehen bleiben, sondern ich möchte nur noch auf etwas anderes hinweisen, nämlich auf dieses Wortspiel, das im Hebräischen ist. Ich hatte ja zu Anfang erwähnt, dass Jabes einen ziemlich schmerzvollen Namen bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass mit dem Wunsch, den Jabes da geäußert hat, von wegen, dass ihn kein Schmerz treffen solle, dass da noch eine tiefere Bedeutung dahinter steckt. Gott kann deine Bestimmung ändern. Er kann deine Bestimmung ändern, die vielleicht von anderen in dich hineingelegt worden ist. Menschen bekamen im Alten Testament einen neuen Namen, um ihnen auch zum Beispiel eine neue Bestimmung zu geben. Ich habe ja gerade von Jakob geredet am Anfang der Predigt. Jakob, der Fersenhalter, der hat sich an der Ferse seines Zwillingsbruders Esau festgehalten. Er ist auch noch ein Betrüger gewesen, also Jakob der Betrüger, sowas in der Richtung. Aber er bekommt einen neuen Namen, nämlich von diesem Menschen, mit dem er da am Jabok ringt, Israel, Gottesstreiter. Dann gibt es diesen unter Schmerzen Geborene. Der wünscht sich keine eigenen Schmerzen. Und vielleicht entdeckst du auch in dir selbst eine solche Bestimmung, die vielleicht durch deine Eltern oder durch Bezugspersonen in dich hineingelegt worden sind. Versager. Ungewollte. Schreihals. Problemkind. Keine Ahnung, ob da eine Seite bei euch angestoßen wird. Aber ich möchte dir zusprechen, Gott gibt dir durch seine Kindschaft eine neue Bedeutung. Zum Beispiel Begabter. Du bist von Gott begabt. Du bist eine Gewollte. Gott hat dich gewollt. Er hat dich schon im Mutterleib gesehen. Bedingungslos Geliebter. Gottes Kind. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Und das macht mir Mut, auch mutig zu beten. Ich darf Gott gerne meine Wünsche vorlegen. Also als kleines Kind habe ich mir ja auch von meinen Eltern irgendwas gewünscht. Ich weiß gar nicht mehr was. Aber ich kann auch als Kind Gottes zu meinem himmlischen Vater gehen und ihm meine Wünsche sagen. Durch den Heiligen Geist mag er einiges zurechtrücken, aber ich darf wissen, dass ich die Hände aufhalten darf und dass ich seinen Segen empfangen darf, wie auch immer das dann praktisch aussehen wird. Von Jabes wissen wir, dass Gott sein Gebet erhört hat. Vielleicht hat er dieses Gebet sogar ziemlich oft gesprochen, sodass der Schreiber oder die Schreiber der Chronik dieses Gebet aufgeschrieben haben. Aber wichtig ist mir, Gott erhört Gebet. Also wir haben ein Gegenüber, wir haben einen lebendigen Gott, der Gebet erhört. Und ich wünsche mir da und ich traue auch Gott weiterhin zu, dass er Gebet erhört. Manchmal bedarf es Ausdauer, manchmal werden Gebete auch anders erhört. Oder vielleicht sehen wir manchmal Gott nicht in seinem Handeln. Aber wir dürfen wissen, dass Gott antwortet und ich möchte uns ermutigen, dass wir mutig durchhalten im Gebet und mutig weiterbeten. Amen.
Mutiges Gebet, so ist der Gottesdienst heute überschrieben und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und Rainer, vielleicht kannst du noch mal die PowerPoint kurz anschmeißen, da sind diese beiden Fragen drauf. Zum einen, womit wurdest du konkret gesegnet? Das sind Aspekte des Dankes, wo wir Gott unseren Dank mitteilen können. Und das andere, wofür möchtest du gerade konkret beten? Die Bitte wäre, dass ihr kurz, laut und deutlich betet und wir gehen dann in die Anbetungszeit im Anschluss über.
Wir starten jetzt mit der Anbetungszeit und ich will euch zu Anfang etwas vorlesen, eine Übersetzung vorlesen von dem ersten Lied. Dort steht: Mach langsam, nimm dir Zeit, atme ein, sagt er. Er zeigt, was kommt. Seine Gedanken sind immer höher als meine. Er wird dir zeigen, was kommt. Lobe meine Seele, finde Kraft in der Freude. Lass seine Worte dich leiten. Vergiss seine große Treue nicht. Er beendet, was er begonnen hat. Sei mutig, mein Herz. Sei standhaft, meine Seele. Er ist im Warten. Halt an deiner Hoffnung fest. Er scheitert nie. Damit seid ihr herzlich eingeladen.
Take time, breathe in, he said. He'd reveal what's to come. The thoughts in his mind, always higher than mine. And he'll reveal all to come. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the waiting. He's in the waiting. Hold on to your hope as your triumph unfolds. He's never failing. He's never failing. Forget his great faithfulness. He'll finish all he's begun. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the waiting. He's in the waiting. Hold on to your hope as your triumph unfolds. He's never failing. He's never failing. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the waiting. He's in the waiting. Hold on to your hope as your triumph unfolds. He's never failing. He's never failing. And you who hold the stars, who call them each by name, will surely keep your promise to me that I will rise in your victory. And you who hold the stars, who calls them each by name, will surely keep your promise to me that I will rise in your victory. And you who hold the stars, who calls them each by name, will surely your triumphant host. He's never failing. He's never failing. Say, courage, my heart. Say, steadfast, my soul. He's in the waiting. He's in the waiting. Hold on to your hope. It's your triumphant close. He's never failing. He's never failing. And you who hold the stars, calls them each by name, will surely keep your promise to me that I will rise in your victory. precious Lord, reveal your heart to me.
Der Herr.
ist der Herr. Singt mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, und dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsche dir diesen Segen. Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und Licht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. Behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Ich wünsche dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich.
Amen.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, hier vorne für sich beten zu lassen. Wenn du dich eben nicht getraut hast oder wenn du nicht wusstest, wie du das ausdrücken sollst, hier sind Menschen, die mit dir sprechen und die auch zusammen mit dir beten. Im Anschluss an den Gottesdienst auch wieder die Gesprächsinsel, wenn man reinkommt, direkt links am Stehtisch mit der Gemeindeleitung. Ja, und wie sagt man so schön, aus aktuellem Anlass gibt es jetzt noch eine kurze Information von Rainer zum Thema Ostergarten. Da kommt er auch schon. Mit Schwung.
Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir haben eben in der Predigt gehört, dass wir mutig beten können, mutig beten sollen, dass Gott unser Gebiet erweitert. Und das ist beim Ostergarten durchaus noch nötig. Ich gebe mal einen Zwischenstand der Mitarbeiterwerbung. Nein, ich lese jetzt nicht alle Zahlen vor, die ich hier auf meinem Zettel habe. So zum Vergleich, beim letzten Ostergarten 2017, da hatten wir insgesamt 170 Mitarbeiter über alle Teams hinweg. Zurzeit haben wir 78. Da ist also durchaus noch Gebietserweiterungsbedarf und ich bitte euch, darum zu beten. Allerdings ist das gefährlich, denn das kann dann sein, dass Gott dir sagt, ja, dann tu mal deinen Teil dazu bei, um das Gebiet des Ostergartens zu erweitern. Ich möchte auf einige Teams besonders hinweisen, wo wir noch Mitarbeiterbedarf haben. Das ist vor allen Dingen ist das bei den Gruppenbegleitern. Da hatten wir 2017 24 Leute, die unsere Gruppen, die Gästegruppen durch den Ostergarten geführt haben und die Geschichte erzählt haben. 24. Jetzt haben wir 9. Da ist also noch erheblicher Bedarf. Bei den Königen sieht es ähnlich aus. Von 22 haben wir jetzt auch 9. Auch die Ordner, da haben wir 11 von 27, da ist noch Bedarf. Also geht mal in euch, fragt Gott, ob ihr mit dazu beitragen sollt, das Gebiet des Ostergartens zu erweitern. Ihr könnt euch anmelden, hinten neben dem Infostand ist ein Extratisch, wo ihr euch anmelden könnt für den Ostergarten, für die Mitarbeit. Ihr habt noch Zeit bis zum nächsten Sonntag. Also am nächsten Sonntag, 11.11., ziehen wir einen Strich drunter und gucken, wie viele Mitarbeiter wir haben insgesamt und ob wir den Ostergarten im nächsten Jahr machen können oder nicht.
Dankeschön. Jetzt sind wir am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich möchte euch den Segen Gottes zusprechen. Aus 2. Korinther, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Es segne euch der lebendige Gott. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche.